Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Ein 27-Jähriger aus Saarburg bestellt sich auf der Durchreise am Kölner Hauptbahnhof eine Pizza, während er auf seinen nächsten Zug wartet. Als sie jedoch fälschlicherweise mit Käserand serviert wird, rastet der Betrunkene aus und wird von einem Mitarbeiter rausgeworfen. Kurz darauf greift der wütende Gast den Mitarbeiter mit einem Klappmesser an und tötet ihn mit 2 Stichen ins Herz.
Wieso der 27-Jährige wegen einer Pizza sterben musste und warum die Entscheidung zwischen Mord oder Totschlag in diesem Fall gar nicht so einfach war, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Bernd Wientjes. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Bernd, du warst damals zu diesem doch sehr ungewöhnlichen Fall vor Ort im Kölner Landgericht. Was macht den Fall so besonders für dich?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, der gebürtige Trierer Mario F., so heißt der später Verurteilte, wohnt in der Nähe von Saarburg in einem kleinen Dorf. Erste Meldungen über die Bluttat, die sich am 21. November 2014 in Köln am Bahnhof ereignete, gab es schon kurz danach. Darin war zunächst mal nur die Rede davon, dass es sich um einen Rheinland-Pfälzer handelt. Die Bild-Zeitung vermeldete dann später, dass der Täter dann aus Saarburg kommt. Damit war natürlich mein Journalist Interesse an dem Fall geweckt und ich begann dann zu recherchieren. Relativ schnell konnte ich dann Details zu den damals 27-Jährigen zusammentragen, sprach mit Menschen, die ihn kannten. Was das Besondere an dem Fall für mich war, ich wollte natürlich wissen, wie es zu dieser unfassbaren Tat gekommen ist, wie jemand ohne Vorwarnung, muss ich das vor Augen führen, wegen einer Pizza, die ihm nicht geschmeckt hat, einen Unbekannten, einen Familienvater derart brutal tötet.
Was wissen wir denn über den Täter?
Relativ viel. Mario F. stammte aus, zerrütteten Familienverhältnissen. Seinen leiblichen Vater hat er wohl nie kennengelernt. Schulabschluss hat er auch nicht. Ausbildung hat er immer wieder abgebrochen, machte eine Maurerlehre, später eine Dachdeckerlehre. Mehrmals wurde er unter anderem wegen Körperverletzung verurteilt. 2006 landete der damals 19-Jährige, der zu der Zeit mit seiner Mutter und seinem Stiefvater im Saarland gelebt hat, zum ersten Mal im Knast. 2008 das zweite Mal. Er schlug sich dann mit Hilfsjobs durch, arbeitet zuletzt im Gärtnerbetrieb, wenn ich mich recht erinnere, seines Stiefvaters in Luxemburg. Und Drogen gehörten wohl offenbar zu seinem Leben. Am Wochenende habe er immer Amphetamin und Ecstasy in sich geworfen und, wie er dann auch wortwörtlich damals bei dem Prozess in Köln gesagt hat, die Sau rausgelassen.
Und warum war er überhaupt am Hauptbahnhof unterwegs? Wo wollte er hin?
Der 27-Jährige hat sich dann an diesem besagten Freitag, dem 21. November 2014, in Saarburg auf den Weg gemacht, in den Zug gesetzt, um zu seiner Freundin ins niedersächsische Eschede zu fahren. Er hatte die Frau angeblich beim Oktoberfest kennengelernt. Er hatte seine ganzen Ersparnisse dabei, rund 1800 Euro. Er wollte mit seiner neuen Freundin, so hieß es damals, so hat er dann auch gesagt, ein neues Leben anfangen, ein vermutlich besseres Leben, als er das bisher hatte. Und er wollte offenbar raus aus der Enge von Saarburg und Umgebung, wollte halt was ganz Neues halt anfangen.
Wie kam es denn dann zu dem Streit am Bahnhof?
Man muss halt wissen, offenbar war Mario sehr stark betrunken. Er hatte als Reiseproviant auf der Fahrt nach Eschede ziemlich viel Bier eingepackt, mehrere Halbliter Dosen Bier. Und einige davon hat er wohl auch schon auf der Fahrt im Zug nach Köln getrunken. Also er war wohl ziemlich besoffen, als er dann da in den Köln ankam, wo er halt auf seinen Anschlusszug nach Hannover warten musste. 2,46 Promille, das muss man sich mal vor Augen führen, 2,46 Promille wurde dann später bei ihm festgestellt. Das ist ja schon einiges. Und wie gesagt, weil er dann noch Zeit hatte, weil sein Zug erst Richtung Hannover erst ein bisschen später fuhr, hat er sich dann kurz nach 15 Uhr in einem Imbiss im Seitenflur des Hauptbahnhofs eine Pizza gekauft. Und dann, als er diese dann schon fast ganz gegessen hat, dann fällt ihm ein, oh Mist, die war ja mit Käse am Rand gefüllt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und das habe er so nicht bestellt, fing dann halt einen Streit mit dem Verkäufer der Bedienung halt an. Und der ebenfalls 27-jährige Mitarbeiter des Imbisses, ein Vater von einer damals 4-jährigen Tochter, hat dann wohl die Reisetasche des 27-jährigen Mario F. einfach vor die Tür geschmissen. Und darauf soll sich dann halt der Täter ohne Vorwarnung auf den gebürtigen Philippiner gestürzt haben. Mit voller Wucht das Klappmesser, das er dabei hatte, um sein Geld zu schützen. Ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 8 cm in den Oberkörper gerammt haben. 2-mal. Und direkt ins Herz, der Philippiner verblutete und starb dann noch in dem Imbiss. Der Täter selbst hat sich dann nicht um sein Opfer gekümmert, das Lokal verlassen, ruhigen Schrittes, wie es damals in der Berichterstattung hieß, und hat dann vor der Tür Polizei und Notarzt angerufen und wohl am Telefon gesagt, es war Notwehr, er hat mich angegriffen. Und er ließ sich dann wohl ohne Widerstand von den herbeigehaltenen Bundespolizisten festnehmen.
Also er hat es zumindest von vornherein gestanden, die Tat. Aber so unglaublich das Ganze ist, war es vor Gericht dann doch nicht so einfach, obwohl ja eigentlich relativ eindeutig war, was passiert ist, oder?
Es war eindeutig, was passiert ist, aber es war halt eine spontane Tat. Der Imbissmitarbeiter ein Zufallsopfer. Und letztlich hat Mario F., wie gesagt, getötet, weil ihm die Pizza nicht geschmeckt hat. Im Prozess ging es dann letztendlich auch darum, ob der damals 27 Jahre überhaupt schuldfähig war, weil er ja immerhin sehr stark angetrunken war. Die Richterin sagte dann im Urteil, er sei trotz des hohen Alkoholgehalts, der in seinem Blut festgestellt wurde, voll schuldfähig, weil, so die Begründung der Richterin, seine Handlungsfähigkeit in keiner Weise beeinträchtigt gewesen sei. Auch die von dem Angeklagten immer wieder genannten Erinnerungslücken. Er sagte immer wieder oder ließ über seinen Pflichtverteidiger mitteilen, er könne sich gar nicht an die Tat erinnern, nahm das Gericht ihm letztendlich dann halt nicht ab.
Warum darf das vor Gericht eigentlich so eine große Rolle spielen, ob Leute betrunken sind oder nicht? Also eine Tat ist ja eine Tat, ob man jetzt dabei betrunken war oder nicht.
Das spielt natürlich bei der Beurteilung, ob jemand für die Tat verantwortlich gemacht werden kann. In dem Moment, wo jemand dann eben halt stark angetrunken ist oder in einer psychischen Ausnahmesituation, kann es Hinweise darauf geben oder können das Hinweise sein, dass jemand eben nicht schuldfähig in dem Sinne ist, dass er überhaupt sich bewusst war, was er da tut. Das sind halt juristische Feinheiten, die bei einem Urteil oder bei einer Beurteilung eines Angeklagten durchaus eine Rolle spielen können.
Du hast den Täter ja selber vor Gericht erlebt. Wie hat der Mann da auf dich gewirkt?
Ja, er wirkte erstaunlicherweise nicht wie erwachsen. Also wenn ich jetzt auch heute nochmal zurückblicke, er wirkte damals sehr kindlich, trotz seines Alters. Er machte auf mich jetzt keinen altersgerecht reifen Eindruck. Er wirkte eher wirklich, im Nachhinein betrachtet, vielleicht auch etwas zurückgeblieben, geistig auch zurückgeblieben. Und wenn man ihn da so sitzen gesehen hat im Gerichtssaal, im Kölner Landgericht, hat man eher so einen Eindruck gehabt, da sitzt so ein kleines Bürschchen, eher im Teenageralter, hatte kahlgeschorene Haare und wirkte sehr fahrig, sehr unruhig, sehr nervös. Also keineswegs, wie man eigentlich so denkt, wie ein 27-Jähriger da auftritt. Und was mich dann halt tatsächlich auch, fassungslos ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was mich so ein bisschen doch erstaunt hat, er bereute die Tat in keinster Weise. Wie gesagt, er hat immer wieder gesagt, er könne sich nicht dran erinnern, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Er ließ dann über seinen Pflichtverteidiger mitteilen, er wisse nur noch, dass der Pizzeria-Beschäftigte ihn geschubst habe, an den Hals gefasst habe und er habe sich dadurch bedroht gefühlt, hatte der Angeklagte dann halt damals im Prozess ausgesagt. Und dann habe er plötzlich gesehen, dass er ein blutiges Messer in der Hand gehalten hat. Was geschehen sei und wie es überhaupt dazu gekommen ist, darin könne er sich nicht erinnern. Er sagte also, was mich dann halt tatsächlich, wie auch viele Zuhörer im Gericht, fassungslos gemacht hat, dass es Notwehr gewesen sei. Er habe also quasi, um sich selbst zu schützen, den Angestellten attackiert und letztendlich dann erstochen. Und vor allen Dingen bei der Witwe des Getöteten, die als Nebenklägerin dann im Prozess war, löste das natürlicherweise heftige Reaktionen aus. Sie war fassungslos, sie weinte halt, und als dann der Verteidiger des Angeklagten noch sagte, er hat niemals die Absicht gehabt, jemanden zu töten und es tue ihm unglaublich leid, war natürlich halt schon auch bei der Frau zu merken, dass ihr das sehr nahe geht, was man eben auch wissen muss und was ich damals auch sehr tragisch fand, als das bekannt wurde. Die Witwe des getöteten Imbissmitarbeiters hatte zum zweiten Mal einen Angehörigen des Gewaltverbrechens verloren. 2007 ist ihre damals 33-jährige Schwester spurlos verschwunden. 6 Jahre später, also im Prinzip ein Jahr bevor ihr Mann getötet wurde, wurde der Ehemann der Vermissten, also ihrer Schwester, zu einer lebenslangen Haft verurteilt, weil er sie ermordet haben soll. Also die Witwe ist natürlich dann sehr geprägt durch solche Gewaltverbrechen. Und das hat mich dann damals schon sehr mitgenommen, als man gesehen hat, wie diese Frau leidet oder gelitten hat damals.
Absolut nachvollziehbar. Wie hat denn das Gericht dann geurteilt?
Er war angeklagt wegen Mordes. Und überraschenderweise wurde Mario F. aber dann nicht wegen Mordes verurteilt. Die Staatsanwaltschaft plädierte zwar am Ende des Prozesses auf Mord und damit für eine lebenslange Haftstrafe. Die Begründung der Staatsanwaltschaft, für mich auch eigentlich einleuchtend, die Beschwerde über eine Pizza, die angeblich nicht bestellt wurde und die Reaktion darauf, also die tödliche Messerattacke, sei ein niedriger Beweggrund und somit Mordmerkmal. Die Richterin ist aber dieser Argumentation nicht gefolgt. Sie nannte sie zwar nachvollziehbar, aber, und jetzt kommt eben das große Aber, die Beweisaufnahme in dem immerhin über 3 Monate dauernden Prozess in Köln habe gezeigt, dass die Beschwerde über die Pizza für die Tat an sich keine Rolle mehr gespielt habe, sondern die Tatsache, dass Mario F. aus dem Imbiss geworfen wurde und der Streit mit dem Mitarbeiter sein ausschlaggebend gewesen für die tödliche Attacke. Und damit, so die Richterin damals, sei aber der niedrige Beweggrund weggefallen und deshalb könne nicht mehr von Mord, sondern nur von Totschlag die Rede sein. Mario F. wurde dann zu 12 Jahren Haft verurteilt plus einen Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt wegen seiner offenkundigen Alkoholsucht.
Also jemanden quasi aus Wut umzubringen, ist meistens dann eher Totschlag als Mord?
Wenn man dieser Argumentation folgt, ja. Also für einen Mord muss es mindestens 1 oder 2 Mordmerkmale geben. Niedriger Beweggrund, Heimtücke, das wären solche Sachen. Ich kann aber auch in dem Fall nachvollziehen, dass die Richterin gesagt hat, die Umstände sprechen halt eher für einen Totschlag als für einen Mord. Letztendlich geht es dann um die Höhe der Verurteilung. Auch für einen Totschlag kann bis zu 15 Jahren Haft verhangen werden. In dem Fall waren es 12 Jahre. Und beim Mord ist zwangsläufig halt lebenslange Haftstrafe, die dann nach 15 Jahren halt überprüft werden kann, ob dann der Verurteilte vielleicht früher aus dem Gefängnis kommen kann.
Der Prozess wurde ja am Kölner Landgericht geführt. Mhm. Was hat das denn damals in den Medien ausgelöst?
Die gesamte Tat hat vor allen Dingen natürlich im Kölner Raum und letztendlich auch hier bei uns in der Region einen sehr großes Echo in den Medien halt gefunden. In Köln war dann auch sehr schnell nach der Tat von einem Pizzamord die Rede, immer vor dem Hintergrund, dass er eben nicht wegen Mordes verurteilt wurde. Und beim Prozessauftakt selbst war es sehr, sehr, sehr voll. Es waren also Medien aus ganz Deutschland da, es waren zahlreiche Journalisten da, vor allen Dingen natürlich halt auch Fernsehteams, weil dieser Fall tatsächlich halt durch seine Brutalität bundesweit Schlagzeilen gemacht hat und weil ein Familienvater wirklich ohne Vorwarnung aus dem Leben gerissen wurde. Und natürlich wurden dann auch die ganzen Familienzusammenhänge auch des Getöteten in die Öffentlichkeit gebracht. Wie gesagt, dass die Frau 7 Jahre zuvor ihre Schwester verloren hatte, die ebenfalls ermordet oder getötet wurde. All das kam dann natürlich auch in die Öffentlichkeit und das hat diesem Fall natürlich auch in den Medien eine gewisse Brisanz halt einfach gegeben.
Wo glaubst du, ist da oft die Grenze zwischen dem Interesse der Medien und der Privatsphäre der Hinterbliebenen?
Das ist natürlich eine spannende Frage, wenn man diese Frage einem Journalisten stellt. Also man muss als Journalist, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass man halt die Privatsphäre der Menschen nicht vollkommen an die Öffentlichkeit zerrt. Aber andererseits hat die Öffentlichkeit natürlich auch ein Anrecht darauf, etwas über den Täter, über das Opfer zu erfahren. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl von einem Journalisten. Wie weit geht man da immer? Also ich würde jetzt nie so weit gehen, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo ins Privatfeld, in Verwandtschaften rein und bezahle denen Geld, um irgendwelche Informationen oder Hochzeitsfotos oder sonst irgendwas geben zu lassen.
Was ja teilweise gemacht wird.
Was gemacht wird, was natürlich dann halt vor allen Dingen halt im Boulevardjournalismus halt gemacht wird. Aber ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in dem Job. Da hat sich natürlich in den vergangenen Jahren insgesamt in den Medien auch was verändert. Auch durch die Online-Berichterstattung ist natürlich dann auch so Grenzen im Journalismus etwas aufgeweicht worden. Also Dinge, die ich vor 30 Jahren vielleicht nicht gemacht hätte, Einzelheiten aus dem Leben von Opfer oder mutmaßlichen Tätern zu schildern, macht man jetzt schon, weil letztendlich auch der Druck, die Konkurrenz gerade bei Online-Medien halt einfach da ist. Wenn wir es nicht machen, machen es halt andere und die generieren dann letztendlich damit die Lorbeeren bei der Berichterstattung und dann macht man es natürlich. Allerdings gibt es einen gewissen journalistischen Ethos, wo ich sage, es sollte nie so sein, dass man jemanden persönlich in der Ehre verletzt in der Berichterstattung und auch nie wirklich dann intimste Details, die nichts mit der Tat oder der vermeintlichen Tat zu tun haben, an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ein Imbiss-Mitarbeiter wird am Kölner Hauptbahnhof von einem wütenden Gast erstochen, weil der ihm die falsche Pizza serviert hat. Der Täter wird nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags für 12 Jahre verurteilt. Danke, Bernd, für die Infos.
Bitte.
Und für alle True-Crime-Fans, die auf richtig, richtig alte Fälle stehen, haben wir auch was ganz Besonderes in unserem anderen Volksfreund-Podcast Porta – Das Tor zur Geschichte. Da geht es in der aktuellen Folge um einen bekannten Trierer Richter der Hexenprozesse, der ironischerweise später selbst als oberster Hexenmeister hingerichtet und verbrannt wurde. Meine Kollegen Alex und Miguel sprechen mit der Expertin und Autorin Rita Voltmer darüber, wie ein Hexenjäger zum Gejagten wird. Hört gerne mal rein, Porta – Das Tor zur Geschichte. Mehr zu anderen Kriminalgeschichten findet ihr natürlich auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.